den Eingangsfragen, die ich an die einzelnen Teilnehmer stellen möchte. Ich bitte darum, die ja, vielleicht zügig zu beantworten, die ein bisschen auf die Uhr schauen. Ja. Beginn bei Ihnen, Herr Aufenanger. Sie vertreten ja quasi die erste Phase der Lehrerbildung. Ja. Sie haben an der Universität Mainz einen entsprechenden Lehrstuhl. Da gibt es viele Informationen über Sie und habe ich gedacht, jetzt muss ich mal anders vorgehen. Da habe ich mal überlegt, was denken eigentlich Ihre Studenten über diese Medienanstaltung, die Sie da machen. Ich habe dann mal recherchiert bei myprof.de, Sie kennen das vielleicht. Da gibt es 5 Bewertungen über Sie. Und zwar machen Sie dort eine Veranstaltung, das ist glaube ich so die Hauptvorlesung, Einführung in die Medienpädagogik. Da gibt es 5 Bewertungen. 2 sind gut, 3 sind sehr gut. Ja, das interessiert uns jetzt natürlich. Was machen Sie denn eigentlich da? Was lernen eigentlich die Studenten bei Ihnen im Medienbereich? Was lernen insbesondere die Lehramtsstudenten? Oder was sollten Lehramtsstudenten überhaupt in der ersten Phase lernen? Können Sie uns da weiterhelfen?
Sie haben in Mainz einen Bachelorstudiengang, Bachelor of Education und einen Masterstudiengang. Wir sind momentan im 5. Semester mit dem Bachelorstudiengang. In Mainz besteht ein Schwerpunkt auf gymnasiale Lehrerbildung. Die anderen Universitäten in Rheinland-Pfalz bieten die anderen Stuhlarten an. Und wir haben von den 24 Semesterwochenstunden im Bachelorstudiengang 4 Semesterwochenstunden für Medienpädagogik. Wir bieten dort eine Blended Learning Veranstaltung an. Das heißt, wir haben ein Online-Angebot Medienkompetenz für Lehrerinnen und Lehrer in Mekoli. Das hatte ich aus Hamburg mitgebracht. Dort geht es darum, dass Studierende sich mit Grundlagentexten, mit verschiedenen Projekten, mit verschiedenen Aufgaben auch beschäftigen müssen. Das zweite ist, dass wir eine Vorlesung haben, die Sie erwähnt haben, die ich mit meiner Kollegin Kerstin Meyerberger immer aufteile, die Semester Sie dran. Eine Vorlesung, in der wir Grundlagen der Medienpädagogik vorstellen, konzeptionelle Entwicklungen, Medienkompetenzbegriff, Medienbildung. Dann auch schwerpunktmäßig zum Beispiel Computerspiele, Gewaltwirkung von Medien sind Themen, die ganz wichtig sind. Wir haben das unterteilt, die Lehrer sollen Medienkompetenz erwarten, sie sollen Konzepte von Medienpädagogik kennenlernen, sie sollen Mediendidaktik kennenlernen, wie gestalte ich eine multimediale Lernumgebung und etwas über die Sozialisationsbedingungen heutiger Kinder und Jugendlichen mit Medien. Und das dritte Standbein, was wir haben, das sind sogenannte Workshops neben also diesem Online-Angebot neben der Vorlesung, die freiwillig ist, bieten wir aber auch noch Workshops an. Das heißt, jeder Studierende muss 4 Stunden, das heißt 6 Semesterwochenstunden, 4 Zeitstunden zu uns kommen, wird in der kleinen Gruppe von 15 bis 20 Teilnehmern von meinen Mitarbeiterinnen betreut und müssen dort aus der Online-Anwendung ein Konzept erarbeiten, zum Beispiel die Studierenden der Chemie, wie kann ich den Chemieunterricht fachdidaktisch Medien einsetzen. Oder sie müssen eine Lernsoftware analysieren und müssen das dann der Gruppe vorstellen, präsentieren. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, dass man dann auch praktisch etwas macht. Wir haben jetzt auch ein interaktives Whiteboard angeschafft und dann zeigen wir Ihnen, wie kann ich das in verschiedenen Unterrichtssequenzen auch einsetzen. Das heißt, wir verbinden eine theoretische Konzeption, das ist die Vorlesung eher, mit Selbstlernphasen, das ist das Online-Angebot, mit praktischen Tätigkeiten. Wir würden gerne mehr haben. Da kommen die Fächer selbst, die sagen, wir haben sowieso schon viel Pädagogik, das ist das Problem. Wir den anderen Kollegen sagen, wir müssen auch Didaktik vermitteln und anderes. Aber ich denke, es ist eine Pflichtveranstaltung für die Lehramtsstudierenden. Sie machen das größtenteils gerne, würde ich mal sagen. Es gibt einen großen Teil, der findet das unwichtig. Ich bin überrascht über die Konservativität von Lehramtsstudierenden bei uns. Ich glaube, dass ich in vielen Bereichen innovativer bin als die.
Aber, kommen wir vielleicht in die Diskussion.
Ja. Aber was darum geht, ist einfach so zu zeigen, was muss man in Zukunft können und wir legen die Grundlagen.
Ja, vielen Dank. Frau Hafke, Sie vertreten das Amt für Lehrerbildung, eine landesweite Institution, die ja verantwortlich ist, jetzt für die zweite Phase schwerpunktmäßig für die Studienseminare. Wenn Sie jetzt hören, was der Aufenanger, was die erste Phase schon macht, können Sie sich da jetzt nicht eigentlich gemütlich zurücklehnen und sagen, damit ist doch jetzt eigentlich das meiste für uns erledigt?
Natürlich.
Oder sehen Sie.
Erstmal ist das, was der Herr Aufenanger vorgestellt hat, nicht überall durchgängig so zu vermitteln. Und da können nicht alle Studenten und Studierenden überhaupt von teilhaben und das finde ich auch ganz toll. Ich schiebe mal ganz kurz ein. Ich gehe ganz oft auf Ihre Website, um mir neueste Informationen zu holen, um mir Ihre Vorträge anzuschauen und durchzulesen und mache das schon seit einigen Jahren. Ich bin, glaube ich, Ihre treueste Studentin. Also, das nur mal so als, nein, das finde ich interessant, kann ich nur jedem empfehlen. Das Amt für Lehrerbildung hat natürlich ein Kerngeschäft und das ist die Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst. Das heißt, wir sind eigentlich an der Schnittstelle zwischen Universität und eben halt der Praxis, dem Unterricht, den Schülern. Und deshalb haben wir auch zwei Zielgruppen, die wir bedienen müssen, also die Studienseminare bedienen müssen. Das sind natürlich in erster Linie, ich sage wohl bemerkt, in erster Linie die Schüler und der Unterricht. Das heißt, darauf kommt es an. In zweiter Linie, also eigentlich, ja, eigentlich stehen sie nebeneinander, aber ich denke mal, Hauptzielgruppe ist letztendlich der Schüler. Und die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sind natürlich diejenigen, die wir darauf vorbereiten müssen, auf das, was auf sie zukommt. Dementsprechend müssen wir uns, oder die Studienseminare müssen sich dementsprechend zwei Fragen stellen. Das heißt, was brauchen die Schüler, um eben halt A, Medien kompetent nutzen zu können, gleichfalls aber auch sich sicher und auch reflektiert in unserer Mediengesellschaft bewegen zu können. So, das ist eigentlich die Grundfrage. Und darauf aufbauend müssen sich die Studienseminare natürlich fragen, was müssen wir den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst mitgeben, damit sie später genau diese erste Frage beantworten und bedienen können. Das ist nicht immer so einfach, weil natürlich nicht jedem in den Studienseminaren beziehungsweise auch in anderen Bereichen, in den Schulen natürlich auch, deutlich ist, dass die Notwendigkeit einer Medienbildung tatsächlich eine sehr hohe Priorität in unserer Gesellschaft haben muss, weil die Bedeutung der Medien natürlich immer weiter vorangeschritten ist. Die Studienseminare müssen sich darauf einstellen, beziehungsweise stellen sich auch darauf ein, möglichst flexibel mit dieser Frage umzugehen, weil wir natürlich auch die Aufgabe haben, pädagogischer Grundsatz, wo sind die Leute da, wo sie stehen. Das bedeutet natürlich, dass die LIV auch unterschiedliche Voraussetzungen haben. Diejenigen, die bei Herrn Aufnanger waren, die haben bessere, andere weniger gute. Und darauf muss flexibel reagiert werden und das versuchen die Studienseminare.
Genau, vielen Dank. Herr Vormwald, Sie sind ja in der Schule als Mitglied der Schulleitung der Abnehmer der Lehrerausbildung. Jetzt kommen die jungen Leute, sehr gut ausgebildet von Herrn Aufnanger, noch vertiefter ausgebildet von Frau Haft in den Studienseminaren zu Ihnen vor Ort in die Schule. Ja. Sind Sie denn zufrieden? Haben die all die Qualifikationen, die der junge Lehrer von heute braucht? Oder sagen Sie, da müssen wir vielleicht auch noch etwas tun, schulinterne Maßnahmen, Fortbildung im Sinne einer Personalentwicklung? Wie sieht man dies aus Seiten der Schulleitung?
Ja, insgesamt beschäftigt uns ja die Frage, wie wir die Nutzung der neuen digitalen Medien optimieren können. Und wir müssen ja auch in den Schulen sehen, wir haben da ja nicht nur die Gruppe der jungen Lehrerinnen und Lehrer, die relativ gut ausgebildet jetzt in die Schulen kommen, sondern wir haben ja auch ältere Kolleginnen und Kollegen, die eben noch nicht in den Genuss kamen, jetzt einer solchen guten Ausbildung. Die müssen wir ja auch mitnehmen. Und wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen, dass da einfach noch ganz große Defizite bestehen. Und aus diesem Grund ist meine Arbeit hier am HLL ja auch darauf primär ausgerichtet, genau an dieser Schnittstelle Kontakte herzustellen zwischen Industrie, Schule, AFL, Universitäten, um hier auch entsprechende Ausbildungskonzeptionen zu entwickeln, die wir hier im HLL ja auch sinnvoll anbieten können. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Projekten und auch Initiativen, die wir hier angestoßen haben. Aber mich persönlich beschäftigt ein Thema ganz besonders. Und zwar sollten wir uns zukünftig davon trennen, sozusagen den Einsatz der digitalen Medien eher technisch orientiert zu betrachten. Wir müssen uns vielmehr mit der Frage beschäftigen, was für pädagogische Nutzen, welche pädagogischen Ziele verfolgen wir. Und darin erinnere ich mich an einen Satz, den ich in meinem Studium gelernt habe. Methoden werden vom Ziel her bestimmt nicht umgekehrt. Insofern sind Methoden gleich Werkzeuge, gleich digitale Werkzeuge. Und wir müssen uns auch fragen, welche Ziele, welche pädagogischen Ziele wollen wir erreichen? Was ist sinnvoll für die Schülerinnen und Schüler? Was brauchen die für das spätere Leben? Stichwort lebenslanges Lernen. Auch ein Begriff, der in meinem Studium eine große Rolle gespielt hat, war der Begriff der Mündigkeit. Dass die Schülerinnen und Schüler halt eben nicht nur für die Schule leben, sondern für das Leben lernen. Und insofern müssen wir sie befähigen, halt eben auch mit ihren eigenen Fähigkeiten, die sie in der Schule entwickelt haben, diese digitalen Medien weiter zu nutzen. Und da ist ein Punkt für mich ganz wichtig, dass sie selbst auch in der Lage sind, mit Contents, mit selbst erstellten Contents zu arbeiten. Es gibt keine sinnvolle Übersetzung im Deutschen für diesen Begriff. Manchmal wird er mit Lerninhalten beschrieben, aber es geht darum, dass man eben nur dann lebenslang lernen kann, wenn man selbstständig, mündig mit diesen Werkzeugen arbeitet. Das ist ein Anliegen, das wir hier verfolgen.
Vielen Dank. Mündiger Schüler, mündiger Bürger, in der Tat ein wichtiges Thema. Zu meiner Rechten habe ich ja hier so ein bisschen die Vertreter des Bildungsbereichs. Jetzt schaue ich mal nach links, da haben wir Vertreterinnen und Vertreter von Industrie und Wirtschaft. Frau Dr. Huber, Sie sind ja so ein bisschen so die Schnittstelle. Ja. Auf der einen Seite ja, kennen Sie Schule, kennen die Pädagogik, kennen die Ausbildung eines Lehrers, die Arbeit eines Lehrers. Auf der anderen Seite arbeiten Sie in der Zwischenzeit für die Industrie. Sie sind sehr viel unterwegs, wie ich ja auch immer sehe, im Auftrag von Intel. Da haben Sie sicher auch einen guten internationalen Überblick. Und wir hatten mal die Gelegenheit, abends in Darmstadt zusammenzusitzen. Und dann haben Sie mir gesagt, lieber Herr König, das öffentliche Bildungswesen kann vom Know-how der Medienindustrie eigentlich sehr viel profitieren. Wie können wir eigentlich von Ihnen, von der Industrie profitieren? Können Sie das vielleicht mal erläutern?
Also zum einen durch Gespräche, um herauszufinden, was braucht der Lehrer als solches oder was braucht der Schüler, was braucht die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts eigentlich an, ich sag mal, Produkten, an Initiativen, um hier sinnvolles Lernen, wie wir es von Ihnen gleich bekommen haben, auch wirklich durchzuführen. Ich glaube, wir hatten lange Zeit das Problem, auch in der Wirtschaft, dass man Produkte des Businessbereiches verwendet hat, drei, vier Button vielleicht anders gemacht hat bei der Software oder das Gerät an sich etwas kleiner gestaltet hat und dann gedacht, es wäre bereits ein Schülergerät, ein Lernwerkzeug. Und wir stellen immer wieder fest, dass das einfach nicht funktionieren kann, weil man dann Initiativen betreibt, wo man versucht, von der Wirtschaft her zu sponsoren, wo man sagt, das sind einmalige Projekte, die an sich aber letztendlich Totläufer sind. Das heißt, Intel verfolgt schon seit langen Jahren den Ansatz, dass sie sagen, sie haben Bildungsinitiativen, wie zum Beispiel mit Schülerwettbewerben, fokussiert auf den Bereich Technik, weil man natürlich industriebedingt hier Schüler auch, gerade Mädchen, dafür begeistern möchte, sich technischen Berufen zuzuwenden. Und wir sprachen ja in Darmstadt eben bei der Initiative, der 21. Exzellenzinitiative Beste Lehrkräfte, darüber, was Sie gerade angesprochen hatten, dass eben auch ein Bestandteil ist, man sagt, man nimmt zum Beispiel die besten Lehrkräfte eines Bundeslandes, bringt diese in Kontakt mit Vertretern der Wirtschaft und auch zusätzlich, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass allein schon in Deutschland die einzelnen Bundesländer und Lehrkräfte der einzelnen Bundesländer zusammenarbeiten können und da sehe ich eher die Rolle der Wirtschaft als die Rolle der einzelnen Lehrerbildungsstätten oder der Kultusministerien.
Ja, vielen Dank. Professionalität in der Tat ist natürlich ein wichtiges Thema und das muss dort abgeholt werden, wo diese Professionalität zu finden ist. Herr Sieber, Sie kommen aus einem sehr professionellen Bereich, vertreten ein großes Softwarehaus, ein großes Systems, wir kennen das alle. Und Sie sagten in Spiegel Online, ja, es ist für uns, Adobe, ein zentraler Unternehmenswert, Kommunikation zu fördern. Deshalb unterstützen wir Initiativen zum Erwerb von Medienkompetenz. Jetzt ist natürlich so, es gibt eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen hier im Saal, die so Initiativen eingeleitet haben. Die würden natürlich schon ganz gern wissen, was machen Sie denn eigentlich für Initiativen im Bereich von Adobe und schlicht und einfach, wie kommt man denn mit Ihnen ins Geschäft, als Studienseminar, als Uni vielleicht, als Lehrer, als Schüler?
Also Kommunikation ist für uns sicherlich ganz essentiell. Wir sind ein international agierendes Unternehmen mit Zentrale in den USA. Kommunikation, Informationsaustausch ist für uns entscheidend. Also wir wissen, was auf den späteren Arbeitnehmer dazukommt. Wir sehen es auch immer wieder mit Schrecken, wenn wir neue Leute einstellen, die halt nach dem Studium bei Adobe einsteigen, wie sehr denen noch diese Medienkompetenz fehlt. Sollte man denken, jemand, der zu Adobe geht, hat eine gewisse Affinität. Ist nicht so. Also da fehlen wirklich noch Grundlagen. Und da kann ich Sie jetzt beruhigen, das ist ein weltweites Problem. Also da sind wir in Deutschland nicht alleine. Es gibt sicherlich ein paar Länder, wo es ein bisschen besser läuft, aber insgesamt ist es noch ein Riesenproblem. Und unser Ziel ist es einfach, speziell den Schülern, wir haben natürlich auch Märkte wie die Universitäten, aber in dem Fall jetzt die Schüler darauf vorzubereiten, wie sie in ihrer späteren Arbeitswelt halt mit Medien umgehen. Adobe macht ja quasi die Medien, ob es jetzt Print ist, ob es jetzt im Web ist, ob es Video ist. ob es im Bereich der virtuellen Kommunikation über Videokonferenzräume ist. Wir bieten die Werkzeuge, wie damit umgegangen wird von den Schülern, ist halt zum Teil, muss man sagen, noch sehr, sehr naiv. Sie haben sicherlich gelesen, was Photoshop heute alles kann. Das ist nicht mehr die Wirklichkeit, die man da sieht. Und da ist es uns natürlich wichtig, auch Schülern schon aufzuzeigen, was steckt da wirklich hinter. Das nicht einfach nur zu konsumieren, sondern auch zu wissen, was sind die Werkzeuge, wie einfach ist es möglich, dort was zu verändern. Wir haben auch hier wieder ein weltweites Problem oder Herausforderung, wie bringt man das den Schülern bei? Und da sind wir bei den Lehrern. Und auch das ist weltweit die gleiche Situation. Die kommen noch aus einer anderen Generation. Ich will nicht sagen, dass die jetzt ganz alt sind. Jeder, ich denke speziell, wer hier im Raum ist, hat sich viel mit Medien beschäftigt. Aber man ist nicht damit aufgewachsen. Man muss sich immer wieder reindenken. Und da setzen wir jetzt an und wollen halt Lehrer unterstützen, mit diesen Medien zu arbeiten, zu wissen, was ist möglich. Auch wie kann man mit Medien lehren. Halt durch E-Learning-Inhalte den Schülern die Möglichkeit zu geben, auch außerhalb des Unterrichts zu lernen. Und der Ansatz ist sehr, sehr schwer. Speziell in Deutschland durch die Verteilung der Hoheiten, was die Bildung angeht. Wir haben viele, viele kleine Initiativen unterstützt, mal hier einen Workshop, mal da einen Workshop, was im Endeffekt aber nicht nachhaltig war. Deswegen haben wir immer gesucht, wie können wir mit einer zentralen Stelle in Deutschland sprechen, von dort aus das Wissen, was wir von der fachlichen Seite ja haben, zusammenbringen mit dem pädagogischen Wissen der Lehrer, um das dann halt im Unterricht zu nutzen, ist schwierig. Also zentral über den Bund geht es nicht. Jetzt hat sich das durch, ja muss man sagen, Zufall ergeben, vor eineinhalb Jahren, dass wir Kontakt hier zum HLL bekommen haben. Ich habe mein Büro einen Kilometer weiter, insofern passt das sehr gut. Und wir haben es jetzt innerhalb von einem Jahr geschafft, einige, ich mag diesen Begriff nicht, ich nenne die trotzdem mal, Multiplikatoren zu finden. Also Lehrer, die engagiert sind, interessiert sind, an Workshops von uns teilzunehmen und das Wissen dann wieder an Kollegen weiterzugeben. Und das sehen wir jetzt als Ansatz, wie wir weitermachen wollen. Also als Keimzelle hier von Hessen, vom HLL aus, andere Bundesländer dazuzunehmen, andere Lehrer, die dann halt einsteigen und an solchen Workshops teilnehmen, immer wieder neuen Input bringen. Es gibt viele, viele kleine Projekte, ob es jetzt im Saarland ist, ob es in Thüringen ist, wo was gemacht wird mit E-Learning, aber jeder bastelt für sich alleine und das wollen wir zusammenbringen. Und die Frage war ja, wie kann man mit uns ins Geschäft kommen? Ich möchte wirklich sagen, das HLL ist so ein bisschen das Zentrum hier, auch weil ich mein Büro hier habe. Arbeite sehr eng mit dem Herrn Formwald zusammen und da gibt es ohne weiteres die Möglichkeit, halt an diesen Workshops teilzunehmen, die nicht immer vor Ort sind, die können auch im anderen Bundesland sein, in einer anderen Stadt. Wir machen aber auch sehr viel virtuell, das heißt über einen virtuellen oder über einen digitalen Klassenraum, über das Internet machen wir Workshops, an denen man relativ leicht teilnehmen kann.
Ja, vielen Dank, Herr Siebert. Ich will da nochmal ein bisschen den Blick jetzt in dieser Runde auf die Fragestellung auch nochmals richten. Wir haben ja gesagt, wir haben einen hohen Anspruch. Wir wollen also eine phasenübergreifende Lehrerbildung. Das ist schon schwierig. Ich habe in meiner eigenen Erfahrung oftmals festgestellt, allein die Abstimmung zwischen Universität und der zweiten Phase in den Studienseminaren ist nicht immer so gegeben. Jetzt wollen wir noch externe Institutionen einbinden, wir wollen kooperieren mit Wirtschaft und Industrie. Da gibt es natürlich unterschiedliche Interessen logischerweise. Wir haben also dann mindestens drei Partner in einem Boot. Finden wir denn da einen gemeinsamen Kurs? Ja, und wer ist an welcher Stelle derjenige, der den Kurs angibt, wer ergreift welches Ruder? Und ich denke, es ist überhaupt nicht einfach im Bereich der Lehrerbildung überhaupt jetzt eine Abstimmung zwischen allen Partnern herzustellen. Da stellt sich für mich natürlich jetzt die Frage, warum sollte dies gerade im Medienbereich gelingen? Was gibt es denn da für Ansätze? Was gibt es für Probleme? Was gibt es aber auch für Lösungsmöglichkeiten? Ich habe jetzt bereits ein, zwei Meldungen im Plenum hier gesehen. Ich bin auch gern bereit, jetzt an dieser Stelle das schon zu öffnen, weil wir ja Ihre Meinung auch aufnehmen wollen. Sie haben ja vielleicht auch selbst Erfahrungen gesammelt. Wo hat es funktioniert, wo nicht? Ja, Sie können diese Beispiele vielleicht von erfolgreichen Kooperationen auch geben. Sie können an dieser Stelle auch vielleicht nochmal dann Fragen ja jetzt an die Runde stellen. Dann würde ich sagen, öffnen wir jetzt in das Plenum und ich bitte Sie dann, darum nach zu dem, was Sie bisher jetzt gehört haben oder auch aus Ihrem eigenen Erfahrungsbereich, dann gegebenenfalls noch etwas beizutragen. Danke.
Sie haben
die erste Frage an Adobe.
Darf ich kurz bitten, ja, sich kurz vorzustellen, ja, und auch die Funktion, die Aufgabe, die man hat, damit wir uns, weil wir uns einen noch nicht so kennen, damit wir in etwa wissen, wer aus welchem Bereich kommt.
Sie kennen mich das nicht.
Ich kenne Sie aber nicht.
Ja. Mein Name ist Jürgen Handke, ich komme von der Universität Marburg und bin verantwortlich für das virtuelle Zentrum für Lehrerbildung, die Online-Plattform, die Lehrer in der ersten und in der dritten Phase und hoffentlich jetzt mit Unterstützung der Studienseminare auch in der zweiten Phase nachbildet, ausbildet durch reine Online-Kurse ohne jegliche Präsenzphase. Und ich habe vielleicht später noch eine Frage an Frau Hafke, aber erstmal direkt im Anschluss, was Sie eben gesagt hatten. Wir haben zusätzlich zu diesen ganzen Dingen, haben wir in der Lehrerbildung feste Anteile, so wie Herr Auflanger auch, allerdings für aufs Fach Englisch bezogen, verankert in der Studienordnung, Unterricht in neuen Medien, aufs, wie gesagt, in neuen Medien Fremdsprachenunterricht. Wir bilden unsere Studierenden in diesem Studiengang auch an Adobe-Produkten aus. Zusätzlich haben wir noch einen Master Linguistics und Web-Technology, wo ebenfalls Audio, Simulation, Animation, Grafik Grundlagen sind. Allerdings hat die Firma Adobe bisher keinerlei Möglichkeiten gesehen, diese Software vergünstigt den Studierenden zur Verfügung zu stellen. Und das führt dazu, dass wir in anderen Projekten, wie zum Beispiel in Schulen, dann auf Audacity zurückgreifen, nicht auf Adobe Audition. Und das wäre, glaube ich, ein Ansatz, wo man sagen würde, diese CS4, CS5 Pakete, da müsste eine Möglichkeit bestehen, dass die Universitäten, die Studierenden und auch die Schulen günstiger rankommen. Mit der derzeitigen Preispolitik ist das schlicht und einfach unmöglich.
Mhm. Direkt an Sie, Herr Siebert.
Ja, das kam, glaube ich, direkt an. Ist natürlich ein Thema, was bei uns ständig präsent ist. Wir sind ein Unternehmen, was Produkte im hochpreisigen Bereich anbietet, muss man ganz klar sagen. Normale Zielgruppe, Grafiker, Videospezialisten, die da richtig viel Geld mit verdienen für diese normale Investition. Ganz klar, das passt. Wir haben für den Bildungsbereich eine Rabattierung, die etwa im Bereich 80% liegt. Das heißt, von dem normalen Verkaufspreis, muss man schon sagen, das liegt zwischen 2.000 und 3.000 Euro pro Lizenz, können Sie dann 80% abziehen. Das ist der Preis für die Universität und auch für die Studenten, die Möglichkeit haben, das zu erwerben. Hier unterliegen wir einfach wirtschaftlichen Zwängen. Das ist ein Preis, der auf dem Markt realisierbar ist. Wir müssen das europäisch betrachten und diese Produkte werden gekauft zu diesem Preis. Dementsprechend hören wir uns das durch an. Wir reagieren darauf. Wenn Sie sich die letzten 5 Jahre mal angeschaut haben, was auch der Zeitraum ist, wo ich jetzt dabei bin, hat sich da schon einiges getan. Also wir sind in jedem Fall offen für Anregungen aus dem Bereich, auch für Kritik. Und reagieren entsprechend, müssen das durch europäisch abstimmen.
Zeitlich limitierte Zugänge. Das wäre vielleicht möglich.
Ist interessanter
Punkt. Wir wählen die Leute ja für Sie aus, dass Sie Ihre Produkte hinterher
bedienen. Definitiv, deswegen bekommen Sie auch diese 80% Rabatt. Aber wichtiger Punkt, gerade das steht bei uns auf dem Plan, zeitlich begrenzte Version, was für die Bildung hier sehr interessant ist.
Ja. Vielen Dank, Herr Siebert, vielen Dank, Herr Professor Handke, für die Frage. Aber wir können natürlich die Preisdiskussion in dieser Runde jetzt nicht so eröffnen, wie wir es vielleicht gerne machen würden, aber es gibt selbstverständlich die Gelegenheit, nachher mit Herrn Siebert direkt bei einer Tasse Kaffee da mal vielleicht neue Preise für die Universitäten zu vereinbaren. Ja. Sie hatten aber noch eine zweite Frage an Frau Hafke. Soll die direkt gestellt werden?
Ja, das hat sich alles toll angehört, Frau Hafke, aber wie Sie wissen, wahrscheinlich noch besser als ich, sind jetzt Kürzungen gekommen, gerade die Studienseminare betreffen. Und ich glaube, mit diesen Kürzungen haben Sie sehr zu kämpfen und können viele dieser Ziele, so wurde es mir zumindest in unserer Gegend Marburg gesagt, können die diese Ziele gar nicht umsetzen, die Sie vorgestellt haben.
Also ganz so dramatisch, wie Sie es jetzt darstellen, wird es sich nicht erweisen, weil wir einen kleinen Aufschub bekommen haben und momentan das Ganze neu überdenken und neu rechnen. Wir sind natürlich alle. Sie kennen das von der Universität auch, das stand ja letztens auch groß in den Zeitungen. Alle sind wir von Kürzungen betroffen und wir müssen gucken, dass wir unsere Mittel entsprechend sinnvoll und sehr effektiv einsetzen und auch zum Teil eingeschränkt einsetzen. Und das ist für einige auch mit viel Mehrarbeit verbunden. Teilweise Mehrarbeit, ohne eben halt dafür etwas zu bekommen. Das finde ich schade. Ich kann es, also ich persönlich, beziehungsweise teilweise wir am Amt für Lehrerbildung, sind da auch nicht in der Lage, das zu ändern, weil wir mit den Mitteln auskommen müssen, die wir haben. Wir sind aber sehr interessiert und wir haben, wie gesagt, gerade gestern und auch in der letzten Woche haben wir also intensivst genau den Spitzen Bleistift zum einen angelegt, aber wirklich intensiv diskutiert und gerechnet. Und wir versuchen eben halt diese wunderbaren Projekte, gerade im Medienbereich, auch zu unterstützen. Ob das jetzt immer die Zahl sein wird, die wir vorher vergeben haben an Stunden, darum geht es ja konkret, das können wir noch nicht ganz sagen. Aber es wird nicht so sein, dass die Projekte völlig runterbrechen. Und das kann ich auch versprechen.
Ja, vielen Dank, Frau Hafke. Sie haben da ja auch keine einfache Situation. Ich habe Herrn Formwald auf der Liste noch mit einem Beitrag.
Ganz kurz Anmerkung, Money makes the world go round. Insofern sind wir natürlich als Bildungseinrichtung auch immer daran interessiert, dass es bei uns hier rund läuft, aber also auch die, sag ich jetzt mal, Software auch zu günstigen Konditionen einkaufen können, damit wir sie so nutzen können. Ich kriege das aber, darf ich anmerken, seit Beginn des Jahres eine Kooperation auch mit D21, ein Rahmenvertrag. Herr Siebert kann es vielleicht genauer präzisieren, auch zur Nutzung der Adobe-Software zu vergünstigten Konditionen. Das ist, denke ich mal, für Schulen eine ganz sinnvolle und Einkaufsmöglichkeit. Das ist kurz an der Erwähnung. Mhm.
Möchten Sie es ergänzen?
Ja, also ich möchte jetzt nicht so viel über Preise reden. Ist natürlich immer ein Thema im Bildungsbereich und gerade im schulischen Bereich hat man das Problem, dass es natürlich keine übergeordnete Einrichtung gibt für Schulen, mit denen man einen Rahmenvertrag machen könnte. Wir haben Anfang des Jahres nun einen Kooperationsvertrag mit der Initiative D21 geschlossen, der es ermöglicht, allen staatlichen und staatlich anerkannten Schulen in Deutschland zu den günstigsten Konditionen einzukaufen.
D21 ist bekannter. Hatten wir als AFL ja hier landesweit die Maßnahmen durchgeführt. Viele Studienseminare, die hier vertreten sind, waren auch mit dabei. Ich möchte jetzt da nicht zu sehr noch eingehen, um auch sozusagen ein bisschen die Preisdiskussion ein bisschen noch draußen zu halten. Frau Westerhoff-Schröer hat sich gemeldet und ich glaube, da geht es in eine ganz andere Richtung. Ja.
Ja, ich würde gerne wieder auf den Inhalt und die Medienarbeit zurückkommen. Westerhoff-Schröer, offener Kanal, Medienprojektzentrum offener Kanal. Wir haben sehr gute Zusammenarbeit und Angebote für die DIF. Mich interessiert eigentlich jetzt von den Teilnehmern, wie sie mit Nachhaltigkeit umgehen. Also was kommt beim Schneeballprinzip, das gut funktioniert, sagen wir mal, also dass man Studienleiter, Studienseminarleiter erreicht und die an die LIPS mit bestimmten Veranstaltungen das Potenzial der Medienarbeit weitergeben. Aber wie gehen Sie tatsächlich damit um? Also die Frage würde an Adobe gehen und auch an Herrn Formwald und an alle. Nachhaltigkeit, was haben Sie für einen Rücklauf? Wie nehmen die Lehrer das wirklich auf oder die LIV, die Sie tatsächlich ausbilden in der Praxis?
Da gibt es jetzt eine Reihe von Personen, die sich hier direkt gemeldet haben. Nachhaltigkeit, selbstverständlich, wir machen sehr viele Projekte, wie viele Initiativen, aber wie bekommen wir das sozusagen in die Standardausbildung, so drücke ich mich jetzt mal aus. Und ich glaube, dass da jetzt nicht nur die genannten Personen jetzt angesprochen sind, sondern natürlich selbstverständlich auch erst die zweite Phase. Vielleicht darf ich zunächst mal Frau Hafke, sie hat sich gemeldet, ja, dann das Wort erteilen, zu dieser Frage Stellung zu nehmen.
Ja. Ich möchte letztendlich auch nochmal die Eingangsfrage beantworten. Der Herr König hat ein Zitat von mir gegeben. Wie bekomme ich nicht dazu, dass Sie eben halt mit neuen Medien umgehen? Weil das genau die Nachhaltigkeitsfrage ja auch betrifft. Ich kann Menschen nur davon überzeugen, dass es ein wichtiges Werkzeug ist, ein Werkzeug, da stimme ich Ihnen natürlich zu, mit dem ich Ziele erreichen kann, wenn ich den eigenen Mehrwert für mich auch spüre. Das ist wie bei allen Dingen. Nur wenn ich selber den Nutzen erkenne, den ich unter Umständen auch nicht nur als Lehrkraft, sondern vielleicht sogar als Privatperson, weil hier gerade in diesem Medienbereich verschwimmen ja oft private und fachliche und pädagogische Dinge. Und wenn ich diesen Mehrwert erkenne, und wenn ich es schaffe, diesen Mehrwert an die Leute ranzubringen, an die Lehrkräfte, an die LIV, an die Studenten, dann denke ich, ist die Nachhaltigkeit ein Selbstläufer. Und genau das muss ich schaffen. Das Problem ist, und da muss ich jetzt auf das eingehen, was Herr Siebert vorhin gesagt hat, ich schätze sehr, ich arbeite selber mit Adobe-Programmen, ich finde sie wunderbar und hervorragend und auch sehr wichtig. Und die sind wichtig für die Zukunft, für Menschen, die später damit arbeiten. Da sind sie halt die Standardprogramme in der Regel. In der Schule sieht es aber anders aus, auch aufgrund der Tatsache, dass sie sehr komplex sind. Also man kann nicht mal eben in CS3 reingehen und in Photoshop, also da muss man schon ein paar Vorkenntnisse haben. das wirkt unter Umständen auf viele Menschen abschreckend. Das heißt, wenn ich die Menschen erstmal bewegen möchte, dass sie längerfristig in diesem Bereich tätig werden, muss ich auf einem Lower Level anfangen. Das heißt, ich muss Dinge machen, ich muss vielleicht einfach mit Audacity tatsächlich mal anfangen, der wie ein Kassettenrekorder zu bedienen ist, und deutlich machen, da kann ich auch für meine Oma, die 80 wird, eine wunderbare CD mitmachen, ohne dass ich ein Riesenprogramm und einen Riesencomputer haben muss. So, da ist die persönliche Betroffenheit, der Mehrwert, der steckt da einfach drin. Und dann im nächsten Schritt kann ich natürlich deutlich machen, ich kann aber noch mehr. Und meistens ist es ja tatsächlich so, dass die Leute, die einmal reingerochen haben und diese Vorteile erkannt haben, die werden ja ganz schnell, süchtig will ich nicht sagen, aber die gehen ja viel weiter. Das wären dann auf einmal die Silbergamer, ne? Wie Sie das gerade so schön gesagt haben. Und das, denke ich, ist ein Ansatz, den man verfolgen muss.
Ja, vielen Dank, Frau Hafke. Ich habe mich jetzt gerade entschlossen, für die weitere Diskussion die Ein-Minuten-Regel einzuführen. Das muss ich mal wieder an. Sie haben jetzt alle nur noch eine Minute, die Frage zu beantworten, weil ich auch gerne noch der Politik und Gelegenheit möchte, Fragen zu stellen. Das sind schon welche. Ja. Herr Formwald, Sie haben sich gemeldet, Nachhaltigkeit, die Zeit läuft, 60 Sekunden.
Okay, das Thema beschäftigt mich sehr. Mit der Einführung einer neuen Technik, einer neuen Methode, wird aber die Nachhaltigkeit schon hingelegt. Ich habe so vor ungefähr 15 Jahren meinen Dienst aufgegeben in der Industrie. Damals war eigentlich schon das Thema angekommen, Change Management, und besonders bei der Einführung von neuen Technologien sehr viel Zeit und sehr viel Aufmerksamkeit zu verwenden. Genau diese Aufmerksamkeit würde ich mir auch in der Schule wünschen, wenn es darum geht, zum Beispiel Active Boards oder Whiteboards oder was auch immer einzuführen. Wir stellen häufig fest, dass diese Technologien eingesetzt werden, ohne dass die Kolleginnen und Kollegen ausreichend vorbereitet sind. Wenn dann Abwehrhaltungen entstehen, ja, damit nicht gearbeitet wird, dann fehlt schon mal die Plattform, auf der man überhaupt diese Contents, diese Inhalte, von denen Sie gesprochen haben, überhaupt zeigen könnte. Also wir müssen hier viel sensibler und viel genauer vorgehen, damit wir hier nicht Widerstände erzeugen, die uns am Ende die Arbeit überhaupt gar nicht ermöglichen. Ja, das ist die Plattform.
Gut, der Dinge sind wir uns einig. Ich habe noch zwei Beiträge auf der Liste, Frau Sikula, und anschließend ein Aufeinanderbild.
Also mein Name ist Heidi Sikula, ich komme von Kontext Medien und arbeite viel im Bereich Lehrerfortbildung. Ich würde Lilo auch recht geben, dass es darum geht, dass man Lehrern den Mehrwert sagen muss, zeigen muss. Herr Aufenhager, Sie haben vorhin gesprochen von Lehrerhaltung und haben in einem Nachsatz, das habe ich vielleicht gar nicht so richtig gehört, auch nochmal gesagt, dass Sie sich oft auch wundern teilweise über die Haltung mit denen, auch die jungen Leute, wo man ja fast denken könnte, ach, das ergibt sich irgendwann bei dem LIV auch, die sind ja technikaffin. Wir haben jetzt auch wieder sehr viel über Technik gesprochen, aber es geht ja auch um Inhalte und um Haltung und um Werte. Und da habe ich eigentlich die Frage an Sie, was glauben Sie, was wünschten Sie sich für eine Haltung? Von den Leuten, die heute wirklich in der Ausbildung sind und jetzt in Schule Kultur weiterentwickeln?
Auf langer geht es. Zwei Fragen auch in 60 Sekunden.
Ja. Das eine ist, von der Haltung wünschen wir uns, dass die zukünftigen Lehrer und Lehrerinnen auf der einen Seite der neuen Medienentwicklung aufgeschlossen sind, auf der anderen Seite skeptisch begleiten. Und was ich als ein Problem ansehe, ich nenne das mal so, das Bild der Medien im Kopf der Lehrerinnen und Lehrer im Sinne eines Habitus oder eines Deutungsmusters, wo Medien sehr häufig als ein Virus gesehen werden und wo ich als Lehrerin Lehrerin darauf achten muss, dass er nicht in die Köpfe der Schüler irgendwo reingeht. Und ich denke, da würde ich Bildwechsel vorschlagen, eben nicht die Medien als Virus zu sehen, sondern als etwas, was in der Medienwelt, was ich eingangs ja versucht habe, deutlich zu machen, vorhanden ist und mit dem ich mit den Kindern im Sinne dieser Medienbildung mich kritisch auseinandersetzen muss. Und dieser Bildwechsel, denke ich, den müssen wir in allen drei Phasen sozusagen bewirken in einer bestimmten Art und Weise, indem wir Erfahrungsräume ermöglichen.
Vielen Dank, Herr Professor Hanke, anschließend Herr Römer, bitte.
Ganz kurz noch, Sie kennen meine Forderung, die stelle ich seit 2 Jahren. Bevor wir überhaupt reden, müssen die hessischen Universitäten in allen Fächern in ihren Studienordnungen die Medienausbildung verankern. Und zwar die Studienordnungen nicht optional machen. Ich spreche für mein Fach, wir haben es gemacht, seitdem sind unsere Lehrer top ausgebildet. Smartboard-Einführung war überhaupt kein Thema bei uns, ging ganz schnell. Aber es muss verpflichtend geschehen in allen Fächern. Und da würde ich bitten, dass die HKM-Vertreter hier mal mit ihren Kollegen im HLWK Tacheles reden.
Ja, Herr Renner, Tacheles reden, Sie sind dran.
Ja, also wenn ich ums Tacheles reden, ich habe einen ganz anderen Punkt. Und zwar geht es ja in dem Netzwerk Medienseminare auch darum, Kooperationen mit der Wirtschaft eben aufzubauen. wenn man das machen will, denke ich, ist es ganz wichtig, dass man sich auch gut verständigt, dass man also keine Missverständnisse eben auftreten. Und dazu gehört für mich im Prinzip auch, dass man die jeweilige Motivationslage dann auch kennt. Und von daher würde mich interessieren, was denn die Motivation der Firma Intel und der Firma Adobe in so eine Kooperation hineinzugehen?
Dann Wir investieren in Bildung als einzigen Bereich, dass wir geben nicht 10% in Bildung und 10% in Gesundheit oder dergleichen, sondern Intel investiert zum einen Gelder und zum anderen, wie bereits eingangs dargestellt, auch Wissen. Und ich glaube, gerade dieses Wissen, wenn es darum geht, was habe ich als Wirtschaft für Kernkompetenzen, zum Beispiel die Wirtschaft so zu beeinflussen, Partner der Wirtschaft so zu beeinflussen, dass ich sage, wir brauchen Produkte, die auch für Schule geeignet sind. Dass eben dieses Produkt als solches, um das es ja letztendlich bei der Wirtschaft immer irgendwo auch geht, nicht irgendein Produkt ist, wo sich die Wirtschaft wünscht, dass wir mit Schüler arbeiten oder Lehrer arbeiten, sondern dass es wirklich ein Produkt ist, das dezidiert diese Lücke auch schließt zwischen pädagogischer Intention und einem technischen Dasein von Dingen, die vielleicht der Technik wegen auch nur eingesetzt werden. Ich glaube, hier diese Lücke zu schließen, ist also Intels Hauptintention bei der Kooperation von Wirtschaft und Schule.
Ja, kann ich kurz ergänzen. Unser Hauptzielmarkt sind natürlich Grafiker, Fotografen, Designer, Webdesigner. Und da hören wir von unseren kommerziellen Kunden immer wieder, es ist ein Riesenbedarf an Anwendern, die halt mit den Produkten umgehen können. Wir haben ein quasi Standardgesetz in diesem Bereich und deswegen ist für uns wichtig, halt möglichst viele junge Leute an unsere Produkte heranzuführen, um halt der Wirtschaft selber halt ausgebildete Kräfte zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Tools wie Captivate oder eLearning Suite, die genau für den Bildungsbereich gedacht sind, um halt neben der technischen Ausstattung wie Whiteboards, wie Netbooks in den Klassen halt auch die Möglichkeit zu schaffen, dass Lehrer selber Inhalte erstellen.
Vielen Dank, Herr Siebert. So, ich habe jetzt direkt aus dem Plenum keine Frage mehr vorliegen. Ich möchte deswegen mal eine Impulsfrage, die ich jetzt hier vorbereitet habe, an das Plenum stellen, an das Podium stellen hier. Und zwar, wir sprechen ja davon, eine gemeinsame Lehrbildung im Medienbereich über alle Phasen hinweg. Ich will jetzt mal nachfragen, lässt sich sowas überhaupt organisieren? Ist es dann ein Verteilmodell? Sie machen einen Teil, Sie machen einen Teil. Machen wir vielleicht gemeinsame Veranstaltungen? Lässt sich das in irgendeiner Weise machen? Ja. Wie wird das denn wirklich integriert in die Lehrerausbildung? Herr Anke hat mit Recht gesagt, ist es denn überhaupt fester Bestandteil? Ist es verankert in Prüfungen, in Verordnungen und so weiter? Ja? Wie wird es denn bewertet letztendlich? Also es gibt ja Vorgaben beispielsweise der Hessischen Lehrerbildung im Rahmen der Modularisierung mit den Punkten, Modulen etc. pp. Das erscheint ja nicht ganz so einfach. Sehen Sie da Lösungsmöglichkeiten?
Ja, nicht nur Lösungsmöglichkeiten, sondern ein erster Ansatz ist ja schon gemacht. Also seit einigen Monaten arbeitet eine Arbeitsgruppe, eine Steuergruppe und eine Konzeptgruppe an diesem phasenübergreifenden Medienkonzept für Lehrkräfte, also wo Kompetenzprofile erstellt werden und Kompetenzbereiche auch erarbeitet worden sind. Das, denke ich, ist erstmal auch ein Novum, dass alle Universitäten des Landes Hessen in Zusammenarbeit mit den Studienseminaren bzw. Amt für Lehrerbildung dort tätig sind und dort wirklich intensiv gearbeitet haben. Das wird jetzt demnächst auch veröffentlicht. Das reicht natürlich nicht, wenn so ein Papier da ist. Papier ist wie bekanntlich geduldig. Es kommt jetzt natürlich darauf an, wenn das dann veröffentlicht ist, dass tatsächlich auch Möglichkeiten zu schaffen, damit zu arbeiten. Und Ziel müsste wirklich sein, dieses Konzept müsste Bestandteil aller an Bildung Beteiligten, also im Bereich der Lehrerbildung Beteiligten werden. Weil das ist tatsächlich ein Konzept, das lebenslang, also das lebenslange Lernen unterstützt und wo alle Beteiligten sich wiederfinden könnten. Das wäre ein erster Ansatz.
Danke. Eine Ergänzung durch Herrn Formwald und dann durch Herrn Hoffenhanger wieder.
Also eine ganz große Sorge, die ich habe, ist, dass das Rad immer wieder nicht nur im Lande Hessen, sondern überall in der Bundesrepublik Deutschland neu erfunden wird. Deswegen war es ja auch ganz besonders ein Anliegen gewesen, jetzt auch meine Arbeit, jetzt vier Projekte zusammenzuführen und dass einfach die behandelnden Akteure sich hier gegenseitig kennenlernen können. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und wenn man denn schon über so eine gemeinsame Medienbildung nachdenkt, dann sollte man aufpassen, dass man nicht so in einzelnen Aktionen sich sozusagen verliert, sondern dass es irgendwo ein Forum, eine Plattform gibt, wo Universitäten, Schulen und auch Lehrerausbildung, Studienseminare zusammenkommen können, zusammenarbeiten können, um die Arbeit zusammenzutragen. Das ist auch politisch sehr viel effektiver, als wenn eine einzelne Universität ein einzelnes Studienseminar aktiv wird. Ich sehe hier auch ganz besonders wichtig den politischen Aspekt. Dazu brauchen wir diese Zusammenführung, dazu brauchen wir auch funktionierende Netzwerke. Und da bin ich ganz froh, dass diese Veranstaltung heute stattfindet. Ich würde mir wünschen, dass wir das im nächsten Jahr dann schon ein bisschen zur Serie gemacht haben und dann darüber berichten können, was sich genau auf dieser Ebene für Erfolge eingestellt haben.
Ja, politische Ebene. Ich vertrete das Ministerium im Moment nicht mehr hier, deswegen kann ich die Frage nicht weitergeben. Ich gebe sie aber jetzt an Herrn Aufenhammer.
Also ganz konkret stelle ich mir ein Modell vor, was man entweder Portfolio- oder Modulmodell nennen könnte. Das heißt, dass man hier in der Runde oder die Vertreter, die alle daran beteiligt sind, in verschiedenen Phasen sagen, was sind curriculare Inhalte, die man modularisieren kann, die man im Sinne eines Portfolios nochmal vorgibt. Und dann muss jede Phase sagen, wo bin ich kompetent. Das kann ja sein, dass in der einen Teil der Republik, die sagen, in der ersten Phase der Lehrerbildung können wir diesen Teil besser machen, in der zweiten Phase jenes. Eine andere Universität sagt, wir haben eher unsere Stärken dort. Aber dass man sagen kann, jede zukünftige Lehrerin, Lehrerin muss dieses Portfolio füllen mit verschiedenen Aspekten und innerhalb von 5 oder 10 Jahren ausgefüllt haben, um dann das zertifiziert bekommen. Und dann kann man das sozusagen als eine Möglichkeit geben, wo alle Phasen gemeinsam vorgeben, also quasi die Etikette, was muss da eigentlich rein, und alle Phasen aber dann auch Veranstaltungen zur Verfügung stellen, um das zu füllen. Das heißt, ich hole mir an den verschiedenen Orten diese Fähigkeitsbereiche oder Kompetenzbereiche ab und fülle damit mein Portfolio und habe das über die 3 Phasen zum Schluss dann hoffentlich irgendwann voll, wenn ich 3 Jahre in der Praxis bin. Und ich denke, das wäre überhaupt kein Problem, sich auf einer politischen Ebene oder auf der Ebene auch der Hochschulen mit der ersten, zweiten Phase zu einigen, was da rein soll. Diese Frage im Angebotsorientierung.
Vielen Dank, Herr Aufenhanger. Ich weiß jetzt zufällig, dass der FGD den Bereich vertritt, ja auch schon in Planung hat, dass wir dieses landesweite und phasenübergreifende Konzept auch portfolioartig in etwa ausgestalten werden, als Information. Ich möchte jetzt mit Blick auf die Uhr ein kurzes Abschlussstatement für die einzelnen Teilnehmer und Teilnehmer auf dem Podium hier ermöglichen. Denken Sie nochmal nach. Phasen, institutsübergreifende Lehrerbildung, ja, im Medienbereich. Ist es eine Utopie, die wir nie realisieren können? Oder gibt es doch Möglichkeiten, dies umzusetzen? Wenn ja, worauf käme es an? Wo müssen wir in Zukunft hinkommen? Was müssen wir vielleicht heute schon beachten? Ich habe zu Beginn, ich komme auf der rechten Seite bei Herrn Aufenhanger, also die Fairness, dass ich jetzt bei der Industrie beginne. Herr Siebert, links außen, wo sehen Sie Möglichkeiten, Chancen, Fragen, Risiken, aber vielleicht auch Lösungen?
Also unser Idealziel wäre halt der Klassenraum mit Interactive Whiteboards, mit Netbooks, mit einem Learning Management System, mit der Einbindung der Eltern, Arbeiten zu Hause. Das ist so die Ideallösung, da wollen wir hin und da wollen wir unterstützen. Ich habe es vorhin angedeutet, wir sind jahrelang schon dran, in Einzelprojekten was zu machen. Wir werden nicht von heute auf morgen sagen, wir finden eine total übergreifende Lösung. Wir arbeiten momentan an diversen Baustellen, sind in der Lehrerfortbildung tätig. Für die bestehenden Lehrer wäre natürlich auch sehr, sehr interessiert, im Bereich der Lehrerausbildung mehr zu machen und sehen da momentan auch den Schwerpunkt. Und ich denke, im Laufe der nächsten 3 Jahre sollte sich das verwirklichen lassen.
Schön, klar, das wird die Frau Dr. Ober.
Ich möchte auch diese Zusammenarbeit betonen, dass man verschiedene Elemente der Pädagogik, der Technik wirklich zusammenführt, gemeinsam zusammenführt und auch miteinander spricht. Insofern, wo liegen denn die Probleme? Warum wird Technik von den Lehrern oder was ist das Verständnis von Lehramtsstudenten, warum es nicht eingesetzt werden kann, vielleicht möglicherweise, obwohl es viele, viele Möglichkeiten gibt, wie wir in unseren Workshops tagtäglich sehen, wie es sehr sinnvoll eingesetzt werden kann. Also wirklich Technik für den sinnvollen Einsatz im Unterricht und eine entsprechende Ausbildung durch Kommunikation mit allen Beteiligten, die hier im Boot sitzen.
Kommunikation, ein ganz wichtiges Stichwort. Herr Frommwald, Ihre Ansicht.
Orientierung und Kommunikation fällt mir da ein. Was wir brauchen in den Schulen ist einfach ein Fokus auf den Aspekt, dass diese neuen digitalen Medien eben nicht zufällig genutzt werden, sondern dass sie pädagogisch sinnvoll effektiv genutzt werden. Bin ich wieder bei meinem Ausgangsstatement. Methode sollten vom Ziel her bestimmt werden. Da müssen wir hinkommen. Und das sollte kein Zufallsprodukt sein, sondern da müssen sich die pädagogisch Verantwortlichen, denke ich mal, so vernetzen, dass auch diese entsprechende Orientierung kommuniziert wird.
Wie sieht das Amt für Lehrerbildung diese Aufgabe?
Ja, da kann ich im Prinzip anschließen. Also ich denke, die vielfältigen Aktivitäten, die es ja nicht erst seit gestern gibt, sondern schon seit vielen Jahren, muss ich sagen, gibt es Veröffentlichungen dazu, gibt es Erfahrungen, die genutzt werden können, die Projekte, die Dinge erarbeitet haben, gibt es auch zahlreich, auch hier allein bei uns im Lande Hessen. Die gilt es zu nutzen, die gilt es zu bündeln und zu schauen, was haben wir denn auch schon. Man muss ja wirklich nicht bei Null anfangen. Dann muss ich, wie gesagt, das Konzept erwähnen, was ich gerade gesagt habe, in Portfolio-Manier, genau wie Sie das sagen, stelle ich mir das vor. Ich möchte Sie auch bitten, darauf zu achten, wenn das veröffentlicht wird, in Ihren entsprechenden Institutionen offensiv damit umzugehen, das zu diskutieren und das auch in die Breite zu bringen, weil das, denke ich schon, ist ein wichtiger Ansatz. Ein Punkt möchte ich doch nochmal sagen, wir haben ja auch heute sehr viel über Technik gesprochen. Ich möchte nicht, dass insgesamt, und der Bereich ist mir sehr wichtig, der Bereich der Medienerziehung, der ist für mich nicht nur wichtig für die Schüler und Schülerinnen, sondern auch für die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, aber auch für jeden Erwachsenen. Das ist, denke ich, ein Punkt, der auch recht weit oben angestellt sein muss. Bei allem Werkzeug und so weiter dürfen wir diesen Part auch im ethischen Bereich, also ethisch-moralisch möchte ich da auch noch mal Wert drauf legen, das dürfen wir dabei nicht vergessen. Es ist nicht nur Technik.
Ja, Herr Offenhauer, bei 149.000 Einträgen auf Nummer 3 liegt, der weiß doch, wie die Zukunft aussieht, oder?
Also ich bin sehr optimistisch, dass die Veränderungsprozesse stattfinden und ich denke, die Hochschule ist ein zentraler Ort, das wissen wir. Und wenn man sich mal betrachtet, dass ja der Humboldtschen Universität die Idee Anfang des 19. Jahrhunderts sich 170 Jahre lang nichts bewegt hat, in den letzten 20 Jahren oder 10 Jahren verfolgt, was sich an der Universität in so einem kleinen Bereich in Projekten bewegt, denke ich, wird sich das sozusagen im Sinne eines Bottom-up-Systems auch mal durchsetzen. Denn die Erfahrungen, die Studierende in verschiedenen Veranstaltungen machen, wo Medien genutzt werden und auch gerade in der Lehrerbildung, tragen sich weiter in andere, die dagegen sind und auch treten Forderungen auf. Und ich denke, das ist ein Moment im Sinne, dass die Studierenden Forderungen stellen, auf der einen Seite mit ihrem Hintergrund der Mediensozialisation, Umgang mit neuen Medien, auf der anderen Seite die Erfahrung, die sie in verschiedenen Bereichen machen. Und dass wir in 5 Jahren, denke ich, da ein bisschen weiter sind als heute. Aber ich denke, man sollte nicht sagen, wir sind gar nicht weit, wir sind sehr weit, wenn man das historisch vergleicht.
Vielen Dank. Ich möchte dann an dieser Stelle die Podiumsdiskussion schließen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Erscheinen, für Ihr Kommen. Ja, ich bedanke mich sehr für die Beiträge, auch für die klaren Antworten, die Sie gegeben haben. Ich bedanke mich bei Ihnen aus dem Publikum für die Anregungen, für die Fragen, die Sie gestellt haben. Und ich möchte an dieser Stelle dann das Wort nochmal kurz übergeben an Herrn Formwald, der Ihnen jetzt mitteilt, wie das mit dem Mittagessen, Nachmittag und so weiter in welchen Räumen weiterläuft. Ich möchte noch eine Information vorweggeben. Die Nachmittagsveranstaltungen in den Gruppen sind bewusst so gestaltet, dass wir uns jetzt nicht anschließend nochmal treffen wollen, um nochmal vielleicht in der gleichen Runde zu diskutieren, sondern das wollten wir bewusst offen halten, damit Sie die Gelegenheit haben, vielleicht mit dem einen oder anderen auch ins Gespräch zu kommen. Wir wollen Sie auch nicht zu sehr aufhalten, denn wir wissen, der Weg nach Nordhessen ist lang und heute Abend spielt die deutsche Nationalmannschaft und das ist sicherlich auch ein wichtiger Aufgabe.
Ja, da müssen wir natürlich ausgeruht ankommen, ja. Das wird mit Sicherheit schon ein bisschen auf den Kreislauf gehen, das Fußballspiel, denke ich mal. Also, wir haben uns jetzt natürlich erstmal eine schöne Mittagspause verdient. Es gibt schon ein paar Leckereien, aber es gibt noch etwas zu.